Willkommen in der Sendereihe Philosophische Brocken. Mein Name ist Hakan Gürses. Ich bin Lehrbeauftragter am Institut für Philosophisches Institut, für das Philosophische Institut der Universität Wien. Die heutige Sendung trägt den Titel Web 2.0 bzw. Social Software. In der Philosophiegeschichte finden sich viele Autoren, die irgendwie es getadelt haben, dass man von Metaphern Gebrauch macht, und haben Metaphern als etwas äußerst Unphilosophisches bezeichnet. Dennoch werden wir heute über ein jüngeres Phänomen sprechen, das geradezu von Metaphern lebt, das Internet. Und ich hoffe, dass das Gespräch dennoch ein philosophisches sein wird. Mein Gast im Studio ist nicht nur ein Experte in Sachen Philosophie des Internets, sondern auch der Initiator und ich würde sagen auch die treibende Kraft dieser Radiosendung, Herbert Rachowitz. Servus.
Hallo.
Herbert Rachowitz ist Professor am Institut für Philosophie der Universität Wien. Neben Sprachphilosophie und Phänomenologie zählt auch Philosophie der Medien zu seinen Arbeitsgebieten. Er ist sicherlich einer der Pioniere der Internetphilosophie. Herbert, ich bin dafür, dass wir gleich einen klassisch didaktischen Weg einschlagen und uns gleich den Begriffen widmen, die unser Gespräch auch strukturieren werden. Was ist Social Software?
Social Software ist viel, natürlich. Man könnte, wenn man geringe Anforderungen hat, sagen, jeder elektronisch unterstützte Kommunikationsakt geht in Richtung Social Software. Also wenn man so will, ist auch Tamagotchi Social Software, weil da hat man einen Chip, das ist gesteuert, digital gesteuert und simuliert ein kleines Tier. Und damit gibt es eine Interaktion zwischen virtuellem Leben und Personen. Oder aber natürlich auch Mobilkommunikation mittlerweile ist, insofern sie computergesteuert ist, etwas, was Social Software impliziert. Der Begriff, wenn du mich heute im Jahre 2000 fragst, ist ein bisschen eingeschränkter und hat etwas damit zu tun, dass sich in den letzten ein, zwei Jahren am World Wide Web Tendenzen erkennen lassen, die viel stärker als es noch vor 4 Jahren war, die soziale Komponente der Wissensvermittlung und der Wissensakkumulation, die das WWW ja ist, betonen. Wobei diese Datumsbezogenheit nicht uninteressant ist. Ich habe jetzt 4 Jahre gesagt, also vor 4 Jahren war dieser Sozialaspekt noch gar nicht so im Vordergrund, also nicht so im Vordergrund, und von daher gibt es die Tendenz zu sagen, und heute haben wir die Social Software, heute haben wir den Aspekt darauf, dass massiv global soziale Vorgänge im Web stattfinden. Wenn man aber jetzt nicht 4 Jahre nach hinten sieht, sondern 8 Jahre, sagen wir mal, 9 Jahre, dann zeigt sich, dass Social Software damals viel wichtiger war als vor 4 Jahren, dass es an der Stelle Entwicklungen gegeben hat, die mit dem Beginn des Internets und des WWW vor allem zu tun haben, die man damals noch nicht so sehr unter dem Titel Social Software gesehen hat. Nur damit wir wissen, wovon wir sprechen, das sind zum Teil Prä-WWW-Phänomene, wie zum Beispiel MATS, Online-Communities, textbasierte Online-Communities, die sowas sind wie Chat plus Textwelten. Das war ausgesprochen lebendig, ist bemerkt worden. Es gibt gerade in Cultural Studies, Internet Studies, eine ganze Reihe von Büchern, Sammlungen, wo Fragen der Identität, Fragen der Kommunikation, Fragen, Sherry Turkle fällt an dieser Stelle in einem ein, soziologisch, kommunikationstheoretisch gefragt worden sind. Das ist dann etwas in den Hintergrund getreten, auch von der Forschung her eher abgelöst worden von anderen Themen, um jetzt in den letzten 2 Jahren wiederum neu aktuell zu werden.
Könnten wir es ein bisschen vereinfacht auf den Punkt bringen? Social Software ist alles, was sozusagen so etwas wie eine zusätzliche Funktion hat, die über die Technik, über das Format hinausschießt, eine soziale Funktion, wie zum Beispiel das Bilden von Communities oder das Bilden von Kommunikationsgruppen.
Sicher, da komme ich nochmal auf das zurück. Das gilt zum Beispiel eindeutig für Mailinglisten. Mhm. Könnte man sagen, das ist Software, die nicht einfach so wie Geld abheben oder Karten bestellen oder sich Programme anschauen, also das Tagesprogramm in dem Kinoführer anschauen. Das ist im weitesten Sinn oder im weiteren Sinn Social Software. So wie du sagst, stimme ich zu, es gibt Software-Konstrukte, die unterstützen Gruppenbildung, Gruppenarbeit, sei es zum Beispiel Textproduktion, gemeinsame Textproduktion am Web oder aber den Austausch von Informationen über das Web oder auch natürlich, muss man sagen, Vergnügen. Also Online-Games, vernetzte Online-Games würden an dieser Stelle auch hineinfallen. Und das Beispiel E-Mail-Listen ist vielleicht ganz instruktiv, weil man an dieser Stelle mir selber, wenn ich zurückdenke, das erste Mal so deutlich geworden ist, wie diese Softwareunterstützung für Gruppenprozesse doch auf eine interessante und ganz neue Art und Weise schräg steht zu dem, was wir hatten. Also es gab natürlich schon seit hunderten Jahren das Mailsystem und wenn man will, ist die Post ein Sozialsystem. Und zwar nicht nur über den Gewerkschaftsbund, sondern auch darüber, dass es eine ganz bestimmte Art und Weise ist, wie einzelne Personen Informationen austauschen, zurück austauschen, Informationen weiterleiten. Das System an der Stelle war der Postillon oder dann der Delivery, Mail Delivery und solche Sachen. Und nun ist man dazu gekommen zu sagen, das kann man doch elektronisch unterstützen. Dann hat man Programme dazu gehabt. Diese Programme haben sich zunächst einmal orientiert am alten Postmodell. Da kommt die Metapher übrigens gut rein, die du genannt hast. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass das Internet von Metaphern lebt, wenn man so sagen will. Es gab einen Ingenieur, der hat gesagt, wir haben Programmressourcen und diese Programmressourcen definieren wir so, dass dabei elektronische Post rauskommt. Mhm. Elektronische Post ist auf der einen Seite was Wörtliches, nämlich wenn man will, wenn man Post definieren will als Zustellen eines Schriftstückes von einer Person zu einer anderen Person über eine gewisse Distanz, über die Zeit, dann kann man sagen, E-Mail ist an der Stelle eigentlich eine 1:1 Übersetzung zum normalen Postvergleich. Aber, da wird es dann interessant, in dem Moment, in dem das Ding elektronisch unterstützt wird und läuft, eröffnet sich eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten. Oder wenn man es anders sagt, der elektronische Bereich ist von vornherein um vieles differenzierter und raffinierter, sodass jetzt das Aufprägen dieser Metapher Post auf diesen komplizierteren digitalen Kommunikationsbereich den Effekt mit sich bringt, dass Post viel mehr ist. Dass Post etwas ist, was sich nicht mehr darüber bestimmt, dass es einen greifbaren Brief gibt, der zwischen zwei Personen gewechselt wird, sondern dass da 500 Personen gleichzeitig mitlesen können und auch gleichzeitig posten können. Das ist etwas, man sagt posten, das ist schon interessant, das ist etwas, was in der traditionellen Postkonzeption einfach nicht drinnen ist, was aber sofort hereinkommt, wenn man Post als Metapher in den elektronischen Bereich reinnimmt. Und das Social Software, darauf will ich hinaus, das Social Software Phänomen beginnt dann an der Stelle, an der man draufkommt, hoppla, ich habe ja Sozialbedingungen verändert, ich habe mich plötzlich hineinbegeben in einen Bereich, in dem geleitet von dieser Metapher diese Herkunft der Metapher, mhm. der Ort der Herkunft der Metapher selber aufgeladen werden kann durch Social, mhm. Weil es eine andere Form von Gesellschaftlichkeit an der Stelle gibt und das ist nur durch Software möglich.
Mhm. Mhm. Ja, das war ein tatsächlich sehr gutes Beispiel. Kann man, damit der Begriff vielleicht ein wenig mehr abgegrenzt wird, kann man von nicht sozialer Software auch reden? Einerseits und andererseits kann man von Social Hardware auch reden.
Also nicht soziale Software gibt es mit Sicherheit, zum Beispiel meine Nachtspeicherheizung. Mhm. Würde ich mal sagen, die läuft oder läuft nicht, je nachdem, und kümmert sich ums Wetter und nicht darum, was ich hier sage, mhm. zu meinem Leidwesen. Oder aber die Steuerung von Containern mhm. in einem Hafen, selbstverständlich. Also ohne letzte Sozialbeziehung wird man nicht auskommen, aber die Steuerung der Lagerung von Containern oder aber der Parkordnung, sowas ähnliches. Also selbst wenn in den Autos überall Personen drin sitzen, ist die Steuerung der Parklevels durch Software und Sensoren und so nichts, was man unter Social Software bezeichnen würde. Die Frage der Social Hardware fällt mir ein bisschen schwerer. Es gibt eine Initiative und eine Idee von Open Source Hardware. Da geht es darum, dass man Computer oder auch Beamer und solche Sachen nach Mustern, nach Verhaltensmustern konstruiert und anwendet, die außerhalb des Produktions- und Konsumptionszusammenhangs sind. Also es ist nicht eine große Firma, die jetzt den Beamer erzeugt, sondern man kann sich einen Beamer mit Linse, mit Lampe, mit diesen ganzen Konstruktionsgeschichten selber zusammentun. Also wenn ich es jetzt einmal sehr provokativ formuliere, der Bombenbau nach Anleitungen im WWW wäre Social Hardware an dieser Stelle.
Ja, wir werden jetzt vielleicht ein Musikstück hören und dann über Web 2.0 sprechen. Es ist eine neue Gruppe, heißt Coup de Bam und das Stück heißt Sirenes. philosophische Brocken. Hakan Gürses spricht mit Herbert Krachowitz über die politisch-philosophischen Aspekte der neueren Formate und Anwendungen im Internet. Seit kurzer Zeit wird von einem Web 2.0 gesprochen, eine Anspielung auf die Versionsnummern von Anwendungen. Das Netz, das Web ist quasi geupdatet worden. Das ist eine Anspielung darauf. Hier werden mehrere Entwicklungen gleichzeitig gemeint, denke ich. Einerseits neuere Content-Dienste, Datendienste wie Weblog, Wiki, Podcast, Photocast oder Social Bookmarks. Aber auch, ich glaube, dass ja man könnte vielleicht von einer Verbrowserisierung oder sowas da, also durch diese Ajax-Technologie, dass die Textverarbeitungs-, also dass die meisten netzbezogenen Anwendungen wie ganz normale Textverarbeitungsprogramme im Browser wahrgenommen werden können, etc. Gut, das sind Entwicklungen, die einerseits auf eine neue Technik oder eine entwickeltere Technik verweisen, andererseits ja vielleicht auch neue Formate. Gibt es aber trotzdem gute Gründe dafür, von einer solchen neuen Versionsnummer zu sprechen?
Du hast die Sendung eingeleitet mit so einer Bemerkung über Metaphern und als du das gesagt hast, ist mir die Idee gekommen, es wäre doch nicht interessant, mal von Hegel 2 zu sprechen oder Kant 2, sowas. Das war die eine Bemerkung. Dann ist das aber weitergegangen in die Überlegung, dass wir das zum Teil auch haben, sogar in der Philosophie. Es ist ziemlich geläufig, von Wittgenstein 1 und Wittgenstein 2 zu reden. Ja. Also es gibt eine neue Version von Wittgenstein. Und in dem Zusammenhang stellt sich dieselbe Frage, die du jetzt eben gestellt hast, was ist der Unterschied zwischen Wittgenstein 1 und Wittgenstein 2? Generationen von Diplomandinnen und Forscherinnen haben darüber versucht, eine Meinung zu entwickeln, ob es jetzt eine Einheit von Wittgenstein 1 zu Wittgenstein 2 gibt, wo die liegt oder ob das ein völliger Bruch ist. Und an diese Frage bin ich jetzt erinnert, wenn du mich fragst, was steht zwischen Web 1 und Web 2. Ich habe vorhin schon ein wenig vorgearbeitet zur Beantwortung dieser Frage, indem ich gesagt habe, vor 8 Jahren und vor 4 Jahren und jetzt gibt es einen Unterschied. Nach meiner Wahrnehmung hat ab einem gewissen Zeitpunkt eine sehr, sehr starke Kommerzialisierung im Sinne von einem One-Way-Drive stattgefunden. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem nun wirklich die großen Firmen und Institutionen draufgekommen sind, wie gut sie sich der Webtechnologie bedienen können und mit massivem Einsatz von Präsentationen, Datenbanken, Applets, Movies, Gadgets jeder Art, ich würde mal sagen, drüber gefahren sind über das, was vorher in einer, wie sich dann eben herausgestellt hat, ein bisschen amateurhaft, tastenden Art und Weise stattgefunden hat. Das heißt, als ich begonnen habe, Mitte der 90er Jahre oder so, war es noch möglich, per Hand eine nette Homepage zu konstruieren. Und die hat man kaum unterscheiden können von dem, was der ORF oder sonst jemand angeboten hat. Also es gab große Firmen, unter die man sich fast hätte mischen können. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war das nicht mehr möglich. Da haben also avanciertere, automatisierte Web-Content-Creation-Systeme plus Designbüros plus Flash und so weiter haben das bestimmt. Und das ist etwas Trauriges passiert, nämlich man ist so dagestanden wie im selbstgestrickten Schafwollpullover gegenüber dem Frack, so in etwa. Was natürlich bestimmte Feinheiten und auch Berechtigung hat, aber am Opernball geht es nicht gut in Socken. Das ist, und da ist jetzt die Antwort, denke ich, auf deine Frage, da hat sich jetzt etwas geändert. Und diese, es ist ja meine Metapher, Web 2 Version, Web 2, die, soweit ich das der Recherche entnehme, 94 so etwa vom Tim O'Reilly im Rahmen von einer Konferenz aufgebracht worden ist, die trifft etwas, was sich unterscheidet von beiden genannten Phasen, nämlich dass das, ich sage es mal vom Sozialen her, es gibt es auch vom Technischen, vom Sozialen her, dass es einfach nicht mehr wichtig ist, wie prunkvoll oder weniger prunkvoll eine Webseite aufgebaut ist und wie viel Flashes du an dieser Stelle kriegst, sondern dass man operiert mit dem aggregierten Wissen und den aggregierten Gestaltungsmöglichkeiten quer über das ganze Web, dass die Inhalte, die dann letztlich auf einer Seite stehen, nicht verantwortet werden von einem Webdesigner, sondern dass die zusammengesammelt werden, quer zu einer einzelnen Server möglicherweise und Informationen enthalten, die nur zugänglich werden durch neuartige Technologien. Diese neuartigen Technologien, die sind aber nicht als Technologien das Interessante, sondern die sind interessant, weil sie neue soziale Muster enthalten.
Als ein wesentlicher Punkt wird, ich glaube, in all diesen Lobgesängen auf Web 2.0 auch die zunehmende Individualisierung interessanterweise erwähnt. Also vor allem, es gibt da einen deutschen Online-Journalisten und Theoretiker, sage ich jetzt einmal, das ist auch ein neuer Typus von Leuten, die so selbst auch ein bisschen aus dem Ingenieurwesen kommen, aber doch auch mit dem sozialen Phänomen sich befassen. Er gehört auf jeden Fall zu dieser Gruppe, würde ich sagen, Mario Sixtus. Er hat von einem jetzt endlich menschlichen Netz gesprochen. Und da scheint mir irgendwie ein bisschen etwas Paradoxes sozusagen im Gange zu sein. Ich versuche es vielleicht zu erklären. Man hat ja eben, oder man wirft jetzt dieser ersten Generation des Internet vor, doch sehr an diesem klassischen Kommunikationsschema Sender-Empfänger orientiert zu sein. Deswegen hat man ja oft auch von One-to-Many oder höchstens im besten Fall One-to-One, aber nie Many-to-Many sozusagen gesprochen als eine Struktur der Kommunikation. Dafür aber, also es war sozusagen eine sehr individuelle, also eine Homepage ist ja ein sehr individuelles Auftreten. Gleichzeitig hat man aber sehr beklagt die große Anonymität, vor allem in den Chats und so weiter. Und heute scheint mir genau wieder eine paradoxe und sozusagen auch im Widerspruch zu dem stehende neue Entwicklung im Gange zu sein. Nämlich, es sind jetzt tatsächlich Formate und Technologien im Netz zu finden, wie eben Wiki oder wie Weblogs sind ja eigentlich auch sehr interaktive etc., wo es um eine sehr kooperative, kollektive Art der Zusammenarbeit geht. So Textverarbeitungssysteme, das wurde, glaube ich, unlängst von Google gekauft, Writely, das hier im Entstehen ist zum Beispiel auch so ein Ding. Gleichzeitig aber spricht man davon, dass die Leute jetzt ungern anonym auftreten im Netz, weil sie natürlich auch durch die Weblogs etc. Durchaus ihre Person verkaufen können. Also diese Ich-AGs greifen sozusagen im Netz. Wie siehst du das?
Ich glaube, da muss man im einzelnen Fall immer sehr genau hinsehen. Das Erste, was mir dabei auffällt, ist die Suggestion einer solchen Catchphrase wie Web 2, die führt dazu, dass etwas, was früher niemals Web 1 war, plötzlich Web 1 heißt. Und ist auch nicht richtig, dass dieses Web 1 so unkommunikativ gewesen ist. Das wollte ich ja damit ausdrücken, dass es da auch eine Geschichte gibt. Also um eine Sache zu sagen, Usenet, eine Technologie, ein eigenes Protokoll, das es gegeben hat, ganz bedeutend lange bevor es das WWW gegeben hat, ist eine ausgesprochen soziale Sache. Also Usenet wird für viele Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr so bekannt sein. Wie soll man das kurz beschreiben? Es ist vom Format her so etwas wie Webforen, die aber ständig erweitert herumgereicht werden über zentrale Server, also über zentrale Server und abonniert werden können mit Hunderten und Hunderten, Tausenden von von Themen, denen diese Webforen gelten und die von eigenen Klienten aus zugänglich sind, also nicht über das www. Also das war etwas, was ausgesprochen sozial und kommunikativ war. Das war wiederum allerdings so sozial und kommunikativ und so offen, dass es doch ziemlich heruntergekommen ist. Da hat sich niemand echt drum gekümmert. Und es gibt, da gab es auch Moderationsmöglichkeiten, aber in vielen Fällen war das nicht so. Das sind berüchtigte Newsgroups über bizarren Sex und solche Dinge gewesen, sodass Usenet an dieser Stelle, also im heutigen Zeitpunkt, kaum mehr eine Rolle spielt. Zurück zu dieser Frage, wie genau man hinschauen muss. Es gibt, weil du Weblogs angesprochen hast und weil du gesagt hast, Weblogs wären doch ein Beispiel für etwas, was heutzutage interaktiv ist. Das würde ich so nicht bestätigen. Ich habe ziemlich negative Erfahrungen mit dem Weblog, das ich organisiere, im Hinblick auf Kommunikation. Es ist nämlich so, dass diese Weblogs natürlich so angelegt sind, dass man einen Eintrag macht und dann gibt es Kommentare und zu den Kommentaren und außerdem gibt es Trackbacks, die dazu dienen, dass man im Weblog sieht, wo sich jemand anderer auf dieses Weblog bezogen hat. Nach dem, was ich von meinem Blog aus sehe, ist ein absolut ungeheurer Spam-Aufwand, der mindestens so stark ist wie der Mail-Spam und der darauf zurückzuführen ist, dass man bei den gängigen Blog-Softwares, Softwarelösungen sich ausrechnen kann, wohin man hineinspammt. Und ich bin zweimal die Woche damit beschäftigt, meinen Spam auszujäten. Den kann man zwar abblocken, das geht jetzt mittlerweile schon, aber die Idee, das über Kommentare, das war noch vor einem Jahr möglich. Also ich habe in meinem Blog ungefähr 45 Kommentare, über die ich mich ausgesprochen gefreut habe, aber ich stehe noch immer, glaube ich, jetzt bei den Kommentaren im September des vergangenen Jahres, ist irgendwie der letzte Kommentar. Und alles, was danach ist, das sind Tausende von Spam-Kommentaren, die da reingekommen sind. Das heißt, nach meiner Auffassung ist das tot als eine Form von Kommunikation. Ja. Ich nenne aber ein anderes Beispiel, das sehr kommunikativ ist und sein kann, allerdings auf einer anderen Ebene, nicht auf dieser direkt Mail-Versenden-Ebene. Und das ist ein bisschen weniger bekanntes Social-Software-Konstrukt übers Web, das heißt StumbleUpon. Für dieses StumbleUpon gibt es eine eigene Taskbars. Ja. Taskbars bei Browsern, Taskleisten bei Browsern. Und das läuft so, dass man sich unter bestimmten Themengebieten per Klick einfach ansehen kann, was andere Personen unter diesem Thema empfehlen. Mhm. Also Thema Radio oder Thema Philosophie oder Thema Film oder sonst was ähnliches. Dann sieht man der Reihe nach, es gibt meistens eine ganze Reihe, 50, 100 Angebote unter alternatives Radio. Und man klickt durch und man ist am Trip durch die alternativen Radios im www. Mhm. Und man kann dabei dann auch sehen, welche Person diese URLs beigetragen hat zu dieser Sammlung. Und mit dieser Person kann man dann Kontakt aufnehmen, peer-to-peer, aber nicht über das Web, sondern das läuft dann auf Mail-Kontakt oder ICQ oder sowas ähnliches. Das ist zum Beispiel eine Form der sozialen Vernetzung, die spam-sicher ist und trotzdem also nicht direkt, aber spam-sicher und nach meiner Einschätzung effektiver sozial als etwas, was im Prinzip direkter wäre, aber halt leider nicht funktioniert.
Ja, machen wir eine kurze Musikpause wieder. Das ist, eigentlich wollte ich, zeitlich sind wir jetzt ein bisschen halt später dran, darum habe ich das nicht getan, ein bisschen über Digital Divide reden und die Musik, das Musikstück hätte damit zu tun, aber das macht nichts. Es ist nämlich ein türkischer Rapper, der tatsächlich so schnell rappt, dass ich ihn nicht verstehe.
Wir nehmen ihn als Einleitung zum Digital
Divide. Als Einleitung zum Digital Divide. Delik gibi bilir ama aynı fon. Kendini bilemez montofon. Monoton yaşar hep aynı don. Anlatırım ben derdimi yalnız. Ey bir meneğim aynı fon. Kendi babana bir bakınız haydi. Muhammed'in çekisi bilir asi. Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni görmedi ölmez ki. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım onu bilir nereden uzun. Yanıma gidenin canına gelecektir. Ey bir meneğim aynı fon. Oh, bunu ben bunu sen şunu ben onu sen günü ben günü sen. Fenomen olacak dolacak her gelmedi ben kıvamı bal çık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem. Düşmanın postunu gire seremezsem. Rüzgar gibi esemezsem veremezsem. Kalbimi geri gelemezsem. Rüyalara daldın, bal arası, gök arası, İstanbul kalem harp okulundan çıktı, en baba rap işte başına darısı. Mal telefonunu getirsene bana baksana, rahatlık etme sakın ha sen beni dinle, kendimi dinleme kilometrelerce, milimetrik hesaplarla yazdıma, ihtiyacınız var mı yardıma, hatalı rhyme'ler, fatal rhyme'ler, çatır olur ha, yatacaktır, yine bala balacaktır, kanacaktır, akacaktır, rüzgar gibi esecektir, geri gelecektir, ceza ettik bir sentezdir, beyler teknik bir arızadır, ürüt fazır, kanadı kırıktır, taktik kuşkunun oluşumudur, şu yaptığım rap bir uçurumdur, bak beni gör hadi kamil ol, tepeden Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni görmedi ölmez ki. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım onu bilir nereden uzun. Yanıma gidenin canına girecektir. Ey be meneğim aynı fon. Bana bak. Yo kalbini aç sana tak. Yo muamele pak katarakt. Yo görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendin o nostra damus sanına. Namus gerekir. Ceza gibi bir kabus gerekir. Fanus gibi deliğinize eşkide mavuz sokulur. Bana bir bakınız akınız andurgandı. Kafanızı sıkınız yakınız alevi. Veriniz her yerde holokostu görünüz. Gösteriniz. İşte bu ipak gösterimiz. Yo Allah rapin cezasını verdi. Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam